Zeit gehabt und ich wollte Sie fragen, ob Sie schon in Osterstimmung sind. Aber vielleicht sollte ich auch eher warten, bis der Kirchenchor sich, der Chor der Schlosskirche sich hingesetzt hat. Sorry, manchmal bin ich ziemlich schnell. Also gut, wir steigen nochmal ein mit der Einstiegsfrage. Ich wollte Sie fragen, ob Sie in Osterstimmung sind. Ich meine, Sie hatten jetzt wirklich 2 Tage Zeit und ich wollte Ihnen auch sagen, ich finde diese Frage einfach überflüssig. Ich glaube ehrlich gesagt, eine Osterstimmung gibt es überhaupt nicht. Ich glaube, Ostern ist das Fest, wo man so kommen kann, wie man ist. Und wenn sich eine Osterstimmung dann doch breit macht, dann kommt sie von außerhalb. Ich erinnere mich an eine Freizeit in Heimerdingen, da war ich 18 Jahre alt. Das war dann gerade über die Osterfeiertage und wir waren dann so ziemlich in der Passion und in den Andachten. Und am Ostersonntag sollte man plötzlich auf Knopfdruck fröhlich sein. Und ich habe gedacht, warum? Na, weil Jesus auferstanden ist, jetzt freu dich doch mit. Und ich habe damals mein Kinderzimmer 2 Kilometer von der Waldheide weg gehabt. Auf der Waldheide waren Pershing 2 Raketen stationiert. Und ich hatte an Ostern immer nur eine Sorge, dass Atomwaffen die Welt explodieren lassen und dass unser aller Leben vorbei ist. Mein Glaube war nicht so groß, dass ich auf Knopfdruck hätte dann plötzlich sagen können, Christ ist erstanden, Halleluja, super. Und ich glaube, dass das auch gar nicht, wie gesagt, erforderlich ist. Wir sind heute Morgen so, wie wir sind, alle herzlich willkommen. Und ich möchte mit Ihnen einen Weg gehen. Sie kennen die Geschichte natürlich, aber vielleicht sind ja noch ein paar neue Entdeckungen für Sie dabei. Einen Weg, den 2 Männer gegangen sind. Es war nur ein Gerücht, dass Jesus auferstanden sei. Die ersten Männer, die es von den Frauen gehört haben, konnten es nicht glauben. Es erschienen diese Worte als leeres Gerede, wenn man es brutaler übersetzt, als Weibergeschwätz. Und 2 von ihnen gingen dann am selben Tag in ein Dorf, das von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt liegt und das den Namen Emmaus trägt. Weg, nur weg von Jerusalem, weg, wieder nach Hause, weg, zurück in die gewohnte Umgebung, in die alte Heimat, in die alte Realität. Denn das Neue hat sich als eine absolute Enttäuschung erwiesen. Der Tod besiegt, das Reich Gottes aufgerichtet, die Hungernden satt, die Weinenden lachen von wegen. Nichts hat sich geändert. Jesus, ihr Prophet, mit dem sie alle Hoffnungen verbunden hatten, der ist hingerichtet worden. Vielleicht kennen Sie das Lied von Tonsteine Scherben aus den 70er Jahren für die Junggebliebenen. Es ist kein christliches Lied, aber mir fällt es immer bei dieser Stelle ein. Der Traum ist aus. Es bleibt jetzt nur übrig, Distanz zu gewinnen und das kennen wir ja auch in weitaus weniger dramatischen Situationen, wenn wir sagen, ich muss erstmal Abstand gewinnen. Und diese beiden Männer, die wollen wirklich erstmal Abstand gewinnen, gehen weg aus Jerusalem. Aber wir wissen, das geht mit den Füßen schneller als mit der Seele. So schnell kommen sie nicht los von diesen Bildern, diesen schlechten Nachrichten, dieser Hinrichtung. Wovon man nicht loskommt, muss man entweder schweigen oder man muss reden. Beides ist oft zu viel. Die beiden reden. Und sie redeten miteinander über alle diese Geschichten. Und als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Glaubt es irgendjemand? Ist das nicht ein Märchen? Also das, irgendwie ist alles aus und jetzt plötzlich ist Jesus ist dabei. Liebe Gemeinde, diese beiden Männer sind nicht so leer und ausgebrannt, dass es ihnen die Sprache völlig verschlagen hat. Sie reden, weil der erste Schock vorüber ist und sie denken nach und das wundere ich auch an ihnen. Sie kämpfen auch mit sich und der enttäuschten Hoffnung. Sie sind hin und her gerissen. Was sollen sie machen? Es gibt eigentlich nur 2 Alternativen. Das eine ist, man macht dann weiter im Sinn von Jesus. Also Jesus hat ja ganz viel gelehrt und ganz viel getan und ganz viel gesagt und jetzt machen sie so weiter in seinem Sinn. Das finde ich unglaublich schwierig, vor allem wenn man so eine mega Enttäuschung erlebt hat. Oder sie machen es wie Petrus, der sich sicherlich auch rumgesprochen hat, der ein paar Tage vorher öffentlich erklärt hat, mit diesem Jesus nun aber auch gar nichts zu tun zu haben. Meine Grundschüler in der 4. Klasse, da machen wir das immer vor Ostern natürlich, die Passionsgeschichte. Wenn ich die frage, wie war das mit dem Simon Petrus, dann können die immer schon wirklich so sagen und sie sagen das im Brustton der Überzeugung und sind empört über den Simon Petrus. Einmal hat er gesagt, dass er ihn nicht kennt, dann hat er geschworen, dass er ihn nicht kennt und dann hat er gesagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich den da drin kenne. Also in dem Sinne von Jesus weitermachen oder einfach abstreiten, dass man ihn kennt, ist ja auch gefährlich. Mitten in diesem Hin und Her der Gedanken schließt sich ihnen ein Wanderer an, der in die gleiche Richtung unterwegs ist. Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, vermute ich, wie es oft in Kinderbibeln oder in Erwachsenenbibeln abgedruckt ist. Ich meine, es war Wallfahrt. Die Leute sind nach Jerusalem gepilgert. Da waren Tausende unterwegs, das Passafest feiern. Und jetzt gehen die natürlich wieder in alle Himmelsrichtungen nach Hause. Und ich vermute, da sind noch viel mehr Menschen mit auf dem Weg. Ihre Augen waren gehindert, ihn zu erkennen. Verständlich. Sie merken nicht, mit wem sie es zu tun haben. Sie können nicht erkennen. Sie rechnen nicht damit. Denn es spulen sich in ihrem Inneren immer wieder die gleichen Bilder ab. Diese Bilder, die sich in die Seele brennen, diese Bilder, die wir auch kennen, vom Krankenhaus, vom Abschied, vom Grab und dann wieder vom Krankenhaus und vom Abschied und vom Grab. Sie wissen, was ich meine. Manchmal kommt man da nicht davon los. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die Erinnerung erst vorne beginnt, von der Kindheit, von den schönen Ereignissen, von der Liebe der Mutter, des Vaters und bei Ihnen natürlich hier die Rede, die Bergpredigt, die Worte wie Nahrung, der Segen Nezareth, die Wunder. Und dann am Ende dieser Gedankenkette immer das Kreuz. Immer wieder das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz. Und die Frage, warum und was soll das alles? Ihre Augen wurden gehalten, übersetzt die Züricher Bibel. Ich finde das eine sehr treffende Übersetzung. Wenn einem die Augen gehalten werden, das kennen wir ja auch. Manchmal merkt man erst im Sommer, dass man den Frühling verpasst hat, die Vögel nicht gehört, das Grün nicht hat kommen sehen. Man war eingesperrt in eine verglaste Kiste aus Blech, ist kreuz und quer in der Gegend rumgeheizt, hat sich möglicherweise dann auch in einer Wohnung verschlossen, einen großen Stein vor die Tür gewälzt, hat sich mit Millionen anderen vor einem farbigen Bildschirm versammelt, mit oder ohne Tastatur davor, die Augen gehalten und nicht wach für das Wunderleben, das allerorten aufbricht. Das kennen wir. Wir kennen das auch, wenn die Augen gehalten sind, man ist mit einem Menschen oder mit mehreren unterwegs, man gewöhnt sich aneinander, wie es im Volksmund heißt, ich finde das katastrophal, man schleift sich aneinander ab. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte mich nie aneinander abschleifen. Ich möchte mich stets profilieren aneinander, dass man Konturen bekommt und Gesicht. Aber oft schleift man sich ab, man nimmt sich einander nicht mehr wahr, der Alltag kommt, man erkennt einander nicht mehr. Man sieht nicht mehr die Schönheit des anderen, die Wahrheit des anderen, sondern es scheint selbstverständlich, dass er oder sie da ist. Ihre Augen waren gehalten. Er aber sagte zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr unterwegs miteinander verhandelt? Wie hat er es gesagt? Informativ, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Oder vielleicht auch ein Stück vorwurfsvoll. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Er muss sie ja unterbrechen. Da blieben sie traurig stehen. Hat der Fremde nichts mitbekommen? Und der eine mit Namen Kleopas antwortet ihm, bist du denn der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und er sagte zu ihnen, was denn? Sie aber antworteten ihm, na, mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Er war mächtig in Taten, mächtig in Worten vor Gott und allem Volk. Hast du nicht gehört, wie ihn unsere hohen Priester und führenden Männer des Volkes zur Todesstrafe ausgeliefert haben und ihn ans Kreuz gebracht? Wir aber hofften, er solle Israel erlösen. Und über all das lässt er schon den dritten Tag vergehen, seitdem das geschehen ist. Auch haben uns einige Frauen aus unserer Mitte erschreckt. Die sind früh beim Grab gewesen, haben gesagt, das Grab sei leer, sind gekommen und haben gesagt, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen und diese Engel hätten behaupten, dass er lebt. Und einige von uns gingen zum Grab und fanden so, wie die Frauen gesagt haben, das Grab war leer, aber ihn haben sie nicht gesehen. Man merkt es den beiden an, das ist ja ein regelrechter Redefluss. Also die bleiben stehen und erzählen, ihr Herz ist übervoll. Sie möchten ja den Frauen glauben, dem Botschaft der Engel, aber da spricht doch alles dagegen. Und liebe Gemeinde, das kennen wir auch, dass wirklich erst einmal alles dagegen spricht. Und deswegen, wir können nicht aus uns heraus die Osterfreude generieren und sagen, jetzt sind wir mal fröhlich, Halleluja. Sondern jeder von uns hier in diesem Raum hat schon Erfahrungen gemacht, die dagegen sprechen, was hier verkündigt wird. So viel Passion, so viel Karfreitag, so viel Leid und so viel Tod, so viel Krieg, so viel Enttäuschung. Und wenn man nicht aufpasst, kommt man dann in dieses Narrativ, dass man sagt, es hat eh alles keinen Sinn. Und es geht eh alles den Bach runter und früher war alles einmal besser und die Kirchen werden auch immer leerer und so weiter und so weiter. So viel spricht dagegen. Hingerichtet wurde Jesus als politischer Verbrecher wie tausend andere auch. Die damals herrschende Militärmacht war Rom. Es war besser, man arbeitet mit ihnen zusammen oder geht ihnen aus dem Weg. Die führenden Männer des Volkes haben mit ihnen zusammengearbeitet. Wem soll man eigentlich noch vertrauen? Der realen Weltmacht oder dem Wort des Engels und einigen Frauen? Wem soll man vertrauen? Kritische Nachfrage an mich und auch an Sie. Wem vertrauen Sie? Welche Botschaften ziehen Sie sich, ziehe ich mir den ganzen Tag rein? Auch hier gibt es in meinen Augen mehrere Verhaltensmöglichkeiten. Ich kenne einige Menschen, die sagen, die ganze Welt interessiert mich gar nicht mehr. Ich schaue keine Nachrichten, ich schotte mich ab, ich habe meine eigene kleine Welt mit meinem Garten, mit meinen lieben Menschen um mich herum, mit den Bösen treffe ich mich schon gar nicht mehr und ich versuche in der Kürze meiner Lebenszeit Harmonie zu leben. Verständlich, aber es bringt mich zur Weißglut. Ich würde diese Leute gern schütteln und sagen, wir brauchen euch, wir brauchen euer Engagement, euren Schmerz, eure Enttäuschung. Wir wollen es nicht, dass ihr euch in euren Garten zurückzieht und nur für euch lebt, sondern ihr fehlt dieser Welt. Die andere Haltung ist aber auch nicht besser. Da sitzt man den ganzen Tag und zieht sich den ganzen Tag diese Nachrichten rein. Manch sogar schon morgens als allererstes. Und was ist schon wieder alles schlimm? Und der Putin und die Regierung und ich mache das jetzt nicht weiter. Wem vertrauen wir? Wem öffnen wir unser Herz? Ich finde, zwischendrin ist die richtige Haltung. Klug und wachsam die Nachrichten und die Welt studieren und vernehmen, aber auch offen und demütig sich der guten Nachricht öffnen und die gute Nachricht vom Engel, von den Frauen, von Gott hören und Kraft dazu finden, damit diese Welt eine bessere wird. Er sagte zu ihnen, wie seid ihr doch so unverständig, wie ist euer Herz denn so träge, allen zu glauben, was doch die Propheten bereits gesagt haben? Musste nicht Christus das alles erleiden? Und musste er nicht in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing bei Mose an und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift bereits über ihn gesagt war. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn Jesus ganz am Anfang anfängt. Ich glaube, das ist eine Doppelstunde Rallye. Minimum. Aber die hören offensichtlich zu und das gehen ihnen nach und nach sozusagen die Augen auf, sie erkennen. Musste nicht Christus dies leiden? Wenn man mich fragen würde, nö, musste er nicht. Ich hätte es ganz, ganz soft gehabt. Ohne Kreuz, ohne Folter, ohne Tod, ohne Dornenkrone, ohne Erstickungstod. Ich hätte es ganz gern einfach so gehabt, dass es kein Leid und kein Geschrei gibt und keinen Schmerz, dass man keine Tränen abwischen muss. Und das ist ja auch immer unsere Vorstellung, dass wir es eigentlich vermeiden wollen. Das ist ja auch verständlich. Die beiden Männer auch haben einen Propheten gesehen, aber Christus nicht. Ihre eigenen Bilder haben sie gesehen, aber Christus nicht. Ihre Hoffnungen und Träume haben sie gesehen, aber Christus nicht. Sie hatten gehofft, dass er Israel erlösen wird. Und sie hatten natürlich gehofft, dass er klar Schiff macht, dass er durchgreift, dass er endlich mal zeigt, was Sache ist. Das hatten sie gehofft. Aber er hat es nicht getan. Das hoffen wir manchmal auch. In Iggesheim beten wir jeden Montag für den Frieden. Und manchmal nach dem Friedensgebet sagen mir Menschen, warum kann Gott den Putin nicht einfach mal einen Herzinfarkt schicken? Und dem auch noch, also wie heißt der andere Tyrann? Und dann dem, aber verstehen Sie, wenn Gott das machen würde, wo fängt er denn dann an und wo hört er auf? Wenn Gott diese Welt beobachtet, und das tut er ja, und dann hart durchgreift, wie wir es ja manchmal fordern, wo ist die Grenze? Ist es dann nicht doch besser, dass Christus leiden musste? Ein schwieriger Gedanke. Wir sehen Gott, so wie wir uns wünschen. Wir sehen aber nicht den leidenden Gottessohn, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert ist. Wir aber dachten, Gott habe ihn bestraft. Wir sehen nicht, dass die Strafe auf ihm liegt, auf dass wir Frieden hätten. Wir sehen oft nicht, dass sein Weg der Weg der Liebe ist und der Weg des Friedens. Wir verstehen oft nicht, dass Gott den Himmel verlässt und ganz, 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 ganz weit herabkommt in die Niederungen dieser Welt. Und auch da muss man aufpassen, dass es keine theologische Sprachfigur wird, die an einem vorbeirauscht. Gott kommt in die Niederungen der Welt, in Folterkeller, in Intensivstationen, an die Kreuze der Welt. Dort, wo Menschen ihre Niedrigkeit erleben, wo sie verletzt werden, fertig gemacht werden, ihre Würde beraubt von anderen Menschen oder auch von Krankheiten oder von beiden, schwach und ohnmächtig. Wer sucht da schon Gott und wer versteht das schon? Christ ist erstanden, sagt der Engel den Frauen, aber nicht vom Tod im Allgemeinen, sondern Christ ist erstanden von der Martha aller. Er ist erstanden von diesem Leid und diesem Elend und hat gezeigt, dass es für uns schmerzgebeugte, sterbliche Menschen Hoffnung gibt. Da kamen sie näher an das Dorf, wo sie hingehen wollten, und er tat so, als wolle er weitergehen. Aber sie nötigten ihn und sagten, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Warum wollen sie, dass er bei ihnen ist? Natürlich, weil sie in seiner Gegenwart merken, dass sie wieder leben, wieder Hoffnung bekommen. Und er ging mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, da nahm er das Brot, er dankte, er brach's und er gab's ihnen. In diesem Augenblick erkennen sie, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und mitten hinein verschwand er von ihnen. Wie bitte? Warum? Warum geht Jesus jetzt weg? Jetzt ist doch alles gut. Jetzt kann er doch vorangehen nach Jerusalem und jetzt kann er doch endlich durchgreifen. Hohepriester Kaiphas weg, Pontius Pilatus weg, König Herodes weg, alle erstmal weg. Tut er nicht. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Die Theologinnen und Theologen nennen das die privative Wirkungsgeschichte. Privare heißt berauben. Und wenn ich jemand meiner Gegenwart beraube, dann muss ich plötzlich selber groß werden und muss selber etwas tun. Und Jesus tut genau das. Er will nicht ihnen vorausgehen, sondern er will, dass sie in seinem Namen losgehen. Das ist ein kleiner Unterschied. Bei Brot und Wein erkennen sie ihn und er verschwindet mitten im Erkennen, aber die Erkenntnis verschwindet nicht. Er verweilt nicht in diesem Augenblick, er will auch nicht, dass die Jünger verweilen, sondern er will, dass die beiden jetzt losgehen. Und die werden wach, lebendig. Die Stimmung ändert sich schlagartig. Das ist jetzt Osterstimmung, die einen berechtigten Grund hat. Und nicht vorher, ach, wir könnten doch zurück nach Jerusalem, die Sache Jesu weitermachen. Nein, nein. Sondern jetzt haben sie ihn wirklich erlebt und ihr Tonfall überschlägt sich fast. Sie gehen den Tag, die Wanderung nochmal durch. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift öffnete und auf dem Weg mit uns redete. Und sie brachen noch in derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Habe ich da richtig gehört? Die brechen nachts auf? Bleibe bei uns, es will Abend werden, haben miteinander gegessen, es ist dunkel. Und jetzt gehen sie zurück den gefährlichen Weg nachts nach Jerusalem? Ja, aber sie werden keine 2 Stunden mehr brauchen. Sie nehmen ihr Herz in die Hand. Sie kommen nach Jerusalem hinein und sie wissen, wo sich die anderen versammelt haben, besser gesagt versteckt haben. Und sie fanden die anderen Jünger versammelt und die bei ihnen waren. Und diese Menschen sagten zu den beiden Emmaus-Jüngern, der Herr ist wirklich auferstanden, er ist Simon erschienen. Und sie erzählten den beiden, was bei ihnen geschehen war, und die beiden erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war. Und sie erzählten, wie er von ihnen erkannt wurde, daran, wie er das Brot brach. Das ist die Geburtsstunde von unserer Kirche, dass Menschen angerührt werden und gegenseitig sich erzählen, wo sie ihn erlebt haben. Ich könnte Ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, 2 Stunden erzählen, wo ich ihn nicht erlebt habe. Ich könnte Ihnen aber auch, ohne mit der Wimper zu zucken, 5 Stunden Minimum erzählen, wo ich ihn erlebt habe. Warum erzählen wir uns das so selten? Ist es uns peinlich? Ich erzähle Ihnen also nur 1 Minute, wo ich Jesus erlebt habe. Es ist eine schwere Geschichte für mich. Meine Mutter starb am Gründonnerstag 1999. Mir war nicht nach Ostern zumute, das können Sie mir glauben. Die Beerdigung fand am Dienstag nach Ostern statt. Alle sagten, du bist Pfarrer. Du hast ja eine Hoffnung. Ich dachte, ich bin Kind meiner Mutter und ich bin allein schwach und voller Zweifel. Warum? Als ich auf den Friedhof ging, fing es in mir plötzlich an zu singen. Du Gott stützt mich. Du Gott stärkst mich. Du Gott machst mir Mut. Ich wollte das Lied wegdrängen, ich wollte traurig sein, zornig sein, ich wollte ohnmächtig sein, aber das Lied sang und sang und sang in mir. Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Plötzlich wurde mir klar, Gott ist da. Ich kann es nicht erklären. Plötzlich wurde mir in meinem Schmerz und in meiner Ohnmacht klar, Christ ist erstanden. Ich muss mir keine Sorgen um meine Mutter machen, aber um meinen Vater, der ja noch lebt, um meinen Bruder, um mich, aber nicht um meine Mutter. Alles ist gut. Es war keine Selbstsuggestion, sondern ich war am Boden zerstört, ganz unten, tiefer noch. Ich erinnere mich gut. Dann aber dieses Lied. Sie erzählten ihnen, was geschehen war. Ich wollte Ihnen das auch erzählen. Und mein Schmerz und mein Leid sind nicht weg. Und mir ist oft nicht nach Ostern zumute, zumal mein Vater dann auch noch vor Ostern starb. Jedes Jahr werde ich daran erinnert. Und jedes Jahr singt dieses Lied in mir. Und jedes Jahr bricht sich doch die Osterfreude Bahn. Das Herz brennt, nicht nur bei den Emmausjüngern, auch bei uns. Jesus entzündet es, neue Leidenschaft und Aufbruch. Es sind kleine Osterschritte. Aber wir gehen los, gehen an die Orte des Scheiterns, lassen uns von nichts und niemand abhalten, dort die frohe Botschaft hinzubringen. Und Ostern soll sich erweisen und entweder geschehen oder wenn es Gott nicht gibt, dann werden wir schon erfahren. Meine Erfahrung ist eine andere, wie gesagt. Und ich vermute Ihre Erfahrung ebenfalls. Ich habe die kritische Grenze von 20 Minuten Predigt überschritten. Es war mir egal. Ich wusste es bei 17 Seiten. Ich will Ihnen aber noch am Ende etwas mit auf den Weg geben. Wenn Sie sich trauen und wenn Sie die richtigen Worte finden, ohne dass es peinlich wird, dann nehmen Sie sich doch mal in dieser Osterwoche vor, davon zu erzählen, wo Sie Gott gespürt und erlebt haben, bevor wir immer nur die schlechten Geschichten hören und die Statistiken und wie alles immer weniger wird. Lasst uns doch gemeinsam aufbrechen und nicht locker lassen. Und meine wohlfeilen abschließenden Worte der Predigt hier ausgedruckt: Wie also und wann begegnen wir Christus, dem Auferstandenen Jesus? Zuerst einmal als Unbekannten, als Gast und als Fremden. Wie begegnen wir ihm weiter, wenn wir ihn in unser Leben lassen, dass er uns an der Seite geht? Wann begegnen wir ihm? Oft völlig überraschend, wenn wir nicht mehr damit rechnen. Und wo begegnen wir ihm? Da, wo geteilt wird Brot und Wein, Hoffnung, Lieder, Gebete, Gedichte, Wunderschönes und Trauriges, so wie auch in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen.